Ja, ich habe es mal so genannt, ausbrennen, es ist nicht nötig. Das braucht man nicht. Elia hat oft sehr brisante Situationen durchstehen müssen. Er war mehr oder weniger die letzte Person, die dem damals herrschenden Königshaus die Leviten gelesen hat. Gesagt hat, das, was ihr da macht, ist falsch. Wer sich nicht dem Baalskult beugte, der wurde niedergemacht. Und aus Elias Sicht stellte es sich so dar, als wenn er der Letzte wäre, der sich noch nicht vor Baal hingekniet hat und ihn gehuldigt hat. Elia hatte wirklich einen ganz schweren Stand. Aber er hat auch Wunder an Wunder erlebt. Und gerade eben noch hatte er dem Volk und auch dem König gezeigt, dass nicht Baal, sondern Jahwe der Gott ist, der die Macht über allem hat. Und noch obendrauf hinterher konnte er dem König die Prophezeiung geben. Es hat jetzt über 3 Jahre lang nicht geregnet. Sattel deine Pferde, fahr ganz schnell in deine Stadt, damit dich der Regen nicht ereilt. Und der Regen kam runter. Und all das hat Elia erlebt. Und er hat eine Hoffnung gehabt, oh, jetzt ist der Durchbruch da. Und jetzt kapiert es das Volk und jetzt kapiert es der König. Und es brach in sich zusammen. Die Königin sprach das Todesurteil über ihn aus. Und das war so ein Freibrief, so ähnlich wie es jetzt im Irak und in Syrien passiert, dass da ein N an die Tür gemacht wird von einem Haus, von einer Wohnung. Und das ist ein Freibrief, der da drin wohnt, den einfach zu töten oder die Bude auszuräumen oder selbst dort Wohnung einzunehmen. Ein Freibrief. Und Elia bricht innerlich zusammen und er ist am Ende seiner Kraft. Es wird berichtet, da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört. Und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem einen Ginsterstrauch ein. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach er, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm: Was tust du hier, Elia? Und er sagte: Ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach der Herr zu ihm: Geh, kehre auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn des Nimshi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Das ist eine sehr beeindruckende Geschichte. Es zeigt, wie Gott uns nahe geht, wie er sich um uns kümmert. Elia hat sich eingesetzt, gekämpft. Er hat einen ganz hohen Einsatz gebracht, sein Leben aufs Spiel gesetzt, auf den Durchbruch gehofft, der dann nicht kam, sondern nur dieses Todesurteil. Er geht in die Wüste und will einfach nur noch sterben. Was ist bei Elia, was ist bei dir, wenn sich Dinge trotz allem Einsatz nicht so entwickeln, wie man es erwartet, wie man es gewünscht hat, erhofft hat? Es kommt anders. Voll gepowert, aber jetzt ausgelaugt, müde, matt, irgendwie so in der Seile hängend. Es ist genug. Ich möchte einfach nicht mehr. So sitzt Elia da. Und das kommt von einem, der im Dienste Gottes steht. Es muss ja nicht genauso drastisch sein in unserem Leben wie bei dem Elia. Wir leben aber in einer Gesellschaft, die mehr und mehr am absoluten Limit lebt und leider sehr oft über diesem Limit lebt. Und ich merke in persönlichen Gesprächen, wie mehr und mehr ich in Situationen hineingezogen werde, wo Leute darunter zusammenbrechen, wo sie vielleicht die Fassade nach außen noch halten können, aber dahinter einfach in den Kämpfen müde geworden sind und Auswege suchen. Das kann Ehe sein, das kann Familie sein, Beruf, Finanzen, Gesundheit. Die unterschiedlichsten Sachen poppen da hoch. Es ist mühselig geworden für manche. Man kann es fast nicht mehr ertragen. Man spürt, dass die Lebensfreude diesen Personen verloren geht, wenn man mit ihnen spricht. Und je mehr man mit ihnen über ihre Situation redet, desto mehr klingt diese Müdigkeit durch. Menschen brennen aus. Burnout ist sicherlich ein bisschen zu stark strapaziert in unserer heutigen Zeit. Alles ist Burnout. Aber dass man ausbrennt, dass die Energie weggeht, das ist etwas, was wir permanent um uns herum erleben. Und für mich ist es jetzt eine ganz wichtige Sache, Gottes Umgang mit Elia einfach mal zu betrachten. Wie Gottes Fürsorge einfach ein Hoffnungsschein in diese Situation hinein ist. Sowohl, wenn man selber in die Situation hineinkommt, als auch, wenn man Leute da begleitet. Gottes Fürsorge für Elia, ein erster Punkt. Ehrlichkeit hilft, wenn du es dem Richtigen sagst. Elia wendet sich mit seiner Lebensmüdigkeit an seinen Gott. Er sagt, es ist genug, nicht zu seinem Diener, nicht zu den anderen. Er sagt nämlich, nun Herr, nimm mein Leben hin. Es ist genug. Herr, ich sag's dir. Gott kennt uns ja sowieso. Ich brauche mir nichts verheimlichen. Und er hält es aus, wenn ich resigniert sage, es reicht. Oder wenn ich es rausschreie. Was Gott nicht möchte ist, warum lässt Gott das zu? Und ich meine, damit ihn anklagen zu können. Das nicht. Aber warum sollte Gott nicht aushalten, dass ich sage, Herr, ich verstehe das überhaupt nicht mehr. Ich möchte das dir mal jetzt sagen. Und dass man das aussprechen darf. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gott da nicht nur hinhört, sondern dass Gott dort auch wirklich in einer ganz liebevollen Art darauf reagiert, aber auch mit seinem Zeitgefüge. Ein zweiter Punkt, wie Gott sich sorgt um Elia. Gott schenkt ihm Ruhe. Nachdem er ihm sagt, du, ich möchte nicht mehr, ich möchte einfach nur sterben, sagt Gott nicht, ey Elia, komm mal ran, wir müssen mal miteinander reden, das hat den und den Hintergrund gehabt, das hat alles schon seinen Plan, lass mal gut sein oder reiß dich jetzt mal zusammen, das wird schon wieder werden, jetzt stell dich mal nicht so an. Nein, Gott lässt Elia schlafen. Er lässt ihn ruhen. Und dann rührt er ihn an und sagt, du iss, trink. Elia steht auf. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, dass er das plötzlich so gedeckt bekommen hat. Aber er isst, er trinkt und zack, liegt er wieder. Müde. Einfach müde. Und Gott lässt ihn wieder schlafen. Er gibt ihm die Ruhe, die er braucht. Nach einiger Zeit wieder rührt er ihn an und sagt, iss, trink. Wieder der Zimmerservice. Es ist da, nimm es. Und da merkt man, wie er aufgebaut wird von Gott und Kraft bekommt, neue Kraft. Gott spricht mit ihm noch nicht über die Auflösung seiner Fragen. Er gibt ihm nur einmal die Kraft für einen nächsten Schritt und zeigt ihm den nächsten Schritt auf. Du komm bitte an den Berg Horeb, da möchte ich dir begegnen. Und das ist der dritte Punkt, wie Gott die Fürsorge für den Elia wirklich konkret werden lässt. Such die Begegnung mit Gott, sagt er dem Elia. Komm zu meinem Berg. Mehr nicht. Elia macht sich auf den Weg. Er hat wieder Kraft, um vorwärts zu gehen. Aber er ist immer noch mit seinen Fragen an der Stelle, wo er vorher war. Und dort begegnet er Gott und er merkt, all die Elemente, die er sich so vorgestellt hat, so ist die Power Gottes zu sehen. Mit dem Wind, der da wirklich durch die Felsen geht. Mit dem Erdbeben, mit dem Feuer. Aber all das, was er sich so als Power Gottes vorgestellt hat, all das ist nicht Gott. Aber er merkt sofort, als es still wird, als es ruhig wird, merkt er sofort, ich verhülle mein Angesicht. Jetzt begegne ich Gott. Und er spürt da drin, wie er aufgebaut wird, getragen wird. Er bringt zwar seine Fragen nochmal, aber sie sind ihm anscheinend nicht mehr so wichtig. Er wird von Gott neu erfasst. Nicht mehr das, was ihn beschäftigt, war das Wichtigste, sondern er hat den lebendigen Gott in einer neuen Weise erfahren. Und das ist das, was Gott ihm geschenkt hat, als Liebeszeichen, als Fürsorge. Und da erlebt dann der Elia auch eine neue Berufung. Jetzt kann Gott ihm sagen, du Elia, war schön, dass du dich unter den Busch gelegt hast, hast gut geruht, aber ich habe noch was mit dir vor. Das konnte er vorher nicht sagen. Aber jetzt konnte er es ihm sagen. Du, da sind drei Leute, denen sollst du ihre Lebensberufung nicht nur sagen, sondern sie dafür auch salben in meinem Namen. Und das habe ich noch mit dir vor. Und mach dich deswegen auf den Weg dorthin, dorthin, dorthin. Der Elia wurde aufgebaut und hat gespürt, ich habe eine neue Beauftragung und die kann ich leben. Ich brauche nicht mehr verzweifeln. Er hat neu durchstarten können. Und dieses Angebot gilt nicht nur für Elia. Jesus hat das auch ganz klar gemacht in einem sehr bekannten Vers. Kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich weiß, dass das eine Botschaft ist, die in unserer heutigen Zeit ganz, ganz wichtig ist. Und die gilt jedem. Jedem, der sich darauf einlässt. Jesus leidet mit denen, die sich durch den Tag mühen, abmühen, die belastet sind, die zerbrechen an irgendwelchen Dingen, dem nicht mehr standhalten können, auch an eigenem Fehlverhalten leiden, die wissen, dass sie nicht vor Gott vollkommen sind, die einfach wissen, ich komme mit meiner Schuld selber nicht klar. Unsere Gesellschaft ist so auf Leistung und Starksein getrimmt, dass man bei mühselig und beladen nur noch zusammenzuckt und sagt, oh, das ist aber schwach, nee, das kann ich mir nicht erlauben. Weder im Beruf noch im Freundeskreis noch irgendwo sonst. Vielleicht in so einer abgeschotteten Kirche. Es wird als Schwäche gesehen. Aber am Freitag bei der Demo ist mir bewusst geworden, in einer ganz neuen Art und Weise, dass das eine Stärke ist, die wir rational nicht verstehen können. Wenn man mitbekommt, dass Leute, die dieses Morden, diesen blanken Hass, der in ihrer Heimat abgeht, wenn diese Leute schreien und sagen, Herr, lass das in meinem Leben geschehen, ich bin mühselig, ich bin beladen, gib mir deine Ruhe, und sich darauf stützen, die so konsequent sind und so stark sind, dass sie sich auf keinen faulen Kompromiss einlassen, um mal für einen Schein zum Islam überzutreten, dann vielleicht ein privates Christsein führen. Nein, sie wissen ganz genau, Christus ist mein Leben. Und ich darf ihm vertrauen, dass er mir die Ruhe schenkt. Und da ist mir bewusst geworden, das ist eine Stärke. Die haben wir irgendwo hier bei uns in unserer Gesellschaft verloren und müssen sie einfach mal neu entdecken. Das ist Gottes Fürsorge für Menschen, die in Not sind, die erkennen, ich brauche Hilfe. Sie sind mir zum Vorbild geworden, die da am Freitag das Zeugnis so gegeben haben. Das zur Ruhe kommen bedeutet doch nicht, dass sie nicht noch getötet werden können. Dass sie nicht doch fliehen müssen. In dem ISIS-kontrollierten Gebiet mussten sie fliehen, da konnte keiner mehr bleiben. Aber in den anderen Gebieten, da bangen sie immer noch. Aber diese Ruhe, die sie dort haben, die ihnen Jesus schenkt und die so stark ist, die kam in den Interviews durch mit den Leuten, die ihre Männer, ihre Frauen, ihre Kinder verloren haben. Und deutlich gemacht haben, mein Leben ruht in Jesu Hand und das ist gut. Und die Kraft hatten, das hat mich am meisten bewegt, dafür zu beten und zu bitten, dass man für die ISIS-Kämpfer betet, dass man sie nicht als Feinde, wohl als Gegner sieht, aber nicht als Feinde, aber dass man Liebe geschenkt bekommt für sie und für sie beten kann. Das hat nichts mehr mit Schwäche zu tun. Das ist eine Stärke, die ich einfach bewundere, wo ich sage, da hat Jesus zu seinem Wort gestanden und hat sie stark gemacht. Wenn man sich Elia nochmal anschaut, dann ist dieses Müdewerden etwas, was ja auch durchaus in Gemeinden, auch im Glauben passieren kann. Elia sagt, er hat sich ereifert. Und wie oft möchte man was bewegen in der Stadt, damit Leute kapieren, ja, Jesus Christus ist für uns alle gestorben. Und man wird müde an einer Stelle. Oder wir haben jetzt 3,5 Jahre so Baurenovierungstätigkeiten hinter uns und gleichzeitig den normalen Gemeindebetrieb. Und Mitarbeiter haben beides gemacht. Wir haben im Ältestenkreis darüber gesprochen. Wir sind sehr dankbar für diese Situation. Aber wir sehen auch, dass es wichtig ist, auf diesen Punkt hinzuweisen. Wie ehrlich bin ich eigentlich mit dem, was mich mühselig und beladen macht? Und an welchen Stellen brauche ich dieses erquickt werden, wie es anders übersetzt wird, dieses zur Ruhe kommen? Wir möchten auch da bewusst die Gemeinde und vor allem die Mitarbeiter auch in der Gemeinde ermutigen, diese Frage ganz bewusst zu stellen. Und das, was Jesus uns da anbietet, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, ich will euch erquicken, ich will euch neue Kraft geben, dass wir das in Anspruch nehmen. Wie kann das konkret werden? Sind Punkte, die sind natürlich schon mehrfach immer wieder genannt worden. Ganz banal, kommt zu Jesus. Wie sieht das aus? Jesus sagt, komm und sieh. Wie kann ich Jesus anschauen? Ich kann nicht nach Weinheim fahren und da ist er. Aber ich habe ganz andere Mittel, komm und sieh, für mich zu erleben. Ich habe die Bibel, das ist ein Geschenk. Und ich kann in die Bibel hineinschauen und stelle fest, wie hat Jesus denn reagiert auf Menschen? Was war ihm wichtig? Ich kann durch das Lesen mich prägen lassen von dem, was Jesus wichtig geworden ist. Ein kleiner Tipp, jeder von euch hat sicherlich so einen Bibelleseplan oder was anderes. Ich lese einfach die Bibel immer wieder von vorn bis hinten durch, mache mir keinen zeitlichen Druck. So wie es gerade kommt, so lese ich. Aber da das Alte Testament lang ist, habe ich bewusste Unterbrechungspunkte im Alten Testament immer wieder reingesetzt, wo ich die Evangelien dann lese, damit ich immer wieder neu mir Jesus vor Augen stelle. Denn das ist das, was mich prägen sollte. Und das wünsche ich mir, dass wir uns immer wieder das aneignen. Komm und sieh. Ein zweiter Punkt, wie das Komm zu Jesus aussehen kann, ist, sprich mit ihm. Er ist geduldig, er ist immer da. Nie einen Anrufbeantworter eingeschaltet, er ist immer da. Ich darf mit ihm reden. Und zwar nicht einfach nur immer über den Dienst, die Aufgabe, die ansteht, oder diese Fürbitte, die auch als Anliegen da ist. Es ist einfach mal wohltuend, wenn man im Auto sitzt und man ist allein im Auto. Die anderen, wenn andere dabei sind, sind sie vielleicht etwas irritiert, aber wenn man alleine ist. Warum kann ich nicht mit Jesus so sprechen wie mit einem normalen Beifahrer? Auch über das, was mich beschäftigt, welche Gedanken ich habe, worüber ich mich freue, was mir Sorgen macht. Einfach so, von mir zu ihm als meinem Freund. Ich darf dabei sagen, was mir auf dem Herzen liegt, wo ich eventuell auch müde geworden bin. Und dann ein dritter Punkt, wie dieses Kommt zu Jesus aussehen kann, ist, höre. Jesus redet. Wie Gott das hinkriegt, weiß ich nicht, aber irgendwie ist er in unseren Gedanken drin. Er spricht zu uns, auch durch seinen Heiligen Geist. Er spricht zu uns durch die Bibel, durch andere Leute. Rechnet damit, wenn ich sage, ich möchte mich auf dich einlassen, Jesus, dass ich ihn nicht nur immer voll erzählen muss, sondern dass ich auch mal Pausen mache und hinhöre. Und ein vierter Punkt, was es bedeuten kann, kommt zu Jesus, ist in dem einen Lied in der Anbetungszeit hier gesungen worden. Lege deine Sorgen nieder. Leg deine Schuld nieder. Ist doch längst bezahlt. Genieße, dass Jesus dir Gutes tun möchte. So wie Gott sich um Elia gekümmert hat, so will er sich um dich kümmern. Gönn dir das Wissen, ich bin mal an einem Punkt, wo ich vielleicht einfach mal nicht Dienst machen kann, sondern wo ich Ruhe brauche. Nehmt das in Anspruch, das ist Gottes Liebesgeschenk an uns. Komm zu Jesus. Und dann ist der zweite Punkt, den er uns nennt, lerne von mir. Lernen bedeutet, dass ich in dieser Sequenz drinbleibe, die Jesus immer wieder sagt, komm, hör und dann tu. Das ist etwas, wo wir spüren, allein durch die Theorie werde ich nie etwas umsetzen lernen, sondern erst durch die Umsetzung wird es Bestandteil meines Verhaltens, wird es mich prägen. Dazu lädt uns Jesus ein. Nicht immer Aktion, sondern einfach hinschauen, was mir an Jesus auffällt und das Leben. Zum Beispiel bewusst am Morgen darum bitten, Herr, lass mich die Menschen, mit denen ich heute zusammenkomme, mit deinen Augen sehen, in den Gesprächen mit deinen Ohren hinhören. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn ich das so bewusst bete, dass Gott mir ein anderes Hinhören schenkt. Ein anderes Erkennen von dem, was den anderen beschäftigt. Wo ich nicht sofort auf Hab-Acht-Stellung gehe, denke, der will mir was. Sondern wo ich mehr Ruhe habe und spüre, erstmal hinhören, was ist eigentlich da. Und ein dritter Punkt, lass dir seine Perspektive für dein Leben wieder erneuern. Das, was Jesus deutlich macht, er spricht nicht, nehmt eure Lasten. Er sagt, meine Last, mein Joch, das nehmt auf euch. Es gibt in unserer Gesellschaft viel zu viele, die anderen Leuten Lasten aufpacken, die die anderen Leute eigentlich gar nicht tragen brauchen. Das sind Fremdlasten, Fremdbestimmungen. Und manche Leute packen sich selber diese Sachen drauf. Und das, was Jesus hier sagt, ist, nimm das andere weg und nimm anstelle dessen die Lasten, die ich dir gebe. Das ist das, was dein Leben aufbaut. Ein Mensch ohne Last, ohne dass er sich irgendwo einbringen kann, der vertrocknet. Ein Mensch, der nicht gebraucht wird, das ist im Prinzip eine Folter. Ihn in die Ecke zu stellen und zu sagen, ich brauche dich nicht. Last ist nichts Negatives. Sie wird dann negativ, wenn sie Überlast wird. Und davon möchte uns Jesus schützen, indem er sagt, nimm mein Joch und meine Last auf dich. Ich weiß nicht, wer von uns noch ein Joch kennt. Also dieses Joch ist so, wo zwei Rindviecher reinpassen, egal ob männlich oder weiblich, und die werden mit so einem Joch miteinander verbunden. Und an dem Joch, da sind die Seile dran, die die Last ziehen, die hinter denen ist. Da ist auch ein Schutz, dass dann die Seile die Tiere nicht verletzen, sondern das greift in das Joch rein. Und das Joch verteilt die Last gleichmäßig auf die beiden Tiere. Jesus gebraucht dieses Bild, um deutlich zu machen, ich gehe mit dir. Ich nehme die Last mit dir. Und im Joch kann ich dir Orientierung geben. Du brauchst dich bloß an mich halten. Du brauchst bloß mit mir mitgehen. Das ist eine Befreiung. Und das ist genau das Gleiche, was Elia erlebt hat. Wenn Jesus sagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Das ist mein Wunsch an uns alle, dass wir das verstehen und begreifen und den Mut haben, wie Elia, auch mal zu sagen, Herr, ich krieg's nicht mehr auf die Reihe. Herr, hilf mir. Ich brauche deine Stärkung. Ich muss mich zurücknehmen. Ich kann es gar nicht anders. Hört sich vielleicht am Anfang einer pastorenlosen Zeit etwas seltsam an, dass man dazu aufgerufen wird. Aber es ist wichtig, dass keiner ermüdet, dass keiner ausbrennt, dass keiner vertrocknet. Lass uns doch lieber eine Veranstaltung weniger haben, aber dafür zur Ruhe kommen und das Leben, was Jesus wirklich uns geben möchte. Dazu möchten wir euch ermutigen, den Freiraum euch zu nehmen. nehmt dieses Angebot an. Es gibt eine gute Erinnerungsbrücke für diese Sache. Wir haben heute Sonntag. Der Sonntag ist eine Erinnerungsbrücke. 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. Nicht am Freitag sagen, Gott sei Dank, es ist Freitag, ich brauche nicht mehr arbeiten. Sagt einfach mal sonntags morgens, Gott sei Dank, es ist Sonntag. Ich darf mich orientieren. Ich darf mich ausruhen. Ich darf mich anrühren lassen von Gott. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen.